Ich habe von den Veranstaltern eine ganze Latte an Fragen mitbekommen, die ich beantworten sollte in 20 Minuten. Ich werde versuchen, zumindest einen Teil davon zu beantworten. Werde beginnen, damit darauf hinzuweisen, was die letzten 10 Jahre Krieg für die Bundeswehr und für die deutsche Innenpolitik, aber vielleicht auch ein bisschen mehr bedeuten. Um dann darauf einzugehen, welche Kriegsziele eigentlich verfolgt worden sind und vielleicht auch noch verfolgt werden. Um zu einem Fazit zu kommen, ob die erfüllt worden sind und was darauf unsere Stellungnahme sein könnte. Aber zuerst einmal, was bedeutet 10 Jahre Afghanistan-Krieg für die Bundeswehr? Die Bundeswehr ist momentan mit ungefähr 8000 Soldatinnen und Soldaten in großen Teilen der Welt unterwegs. Das hier ist eine Weltkarte, die einen Anhaltspunkt davon gibt, aber sie ist keineswegs das Ende dessen, was in den letzten 10, 15 Jahren so üblich war. Also die Bundeswehr war auch schon mal in Osttimor, das sprengt diese Karte völlig. Also es hat sich in den letzten 10 Jahren etabliert, dass Auslandseinsätze der Normalfall sind und dass, wenn Politiker reden bei irgendwelchen Krisen auf der Welt, da muss man doch etwas machen, dass sie damit nicht meinen humanitäre Hilfe, sondern meinen sogenannte Flugverbotszonen, wie wir es in Libyen erlebt haben, also dass sie fast einem Automatismus meinen, Militär ist die Lösung, die verantwortungsvolle deutsche Außenpolitik nötig macht. Das ist aus meiner Sicht eine gefährliche Entwicklung und ich vermute nicht nur aus meiner Sicht. Die erste Frage dabei ist, wer profitiert davon, von dieser globalen Entwicklung hin zu mehr Interventionismus und zu Militärintervention und Besatzungsregime? Und die will ich zuerst mal ganz platt beantworten, die Frage, wer davon profitiert, indem ich darauf schaue, wie die weltweiten Rüstungsausgaben sich parallel zum Afghanistan-Krieg entwickelt haben und man muss ergänzen, auch parallel zum Irak-Krieg. Die letzten 10 Jahre waren ja wirklich geprägt weltweit von Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg. Das führte unter anderem dazu, dass die globalen Rüstungsausgaben in den letzten 10 Jahren von, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber im Jahr 2000 lagen die globalen Rüstungsausgaben bei ungefähr 1000 Milliarden Dollar. Und sie sind auf jetzt 1600 Milliarden Dollar gestiegen, also eine Steigerung von 60% der Rüstungsausgaben oder Ausgaben fürs Militär in 10 Jahren. Das wäre ohne diese zwei Kriege nicht begründbar gewesen in die Innenpolitik. Einen großen Teil dieser Zuwachses macht die US-Militärbudgets aus, aber auch das deutsche Militärbudget hat massiv zugenommen. Das deutsche Militärbudget ist in den letzten 10 Jahren um 40% gestiegen. Und das unter Bedingungen, unter denen weder eine Blockkonfrontation da ist, noch Deutschland von irgendwelchen Feinden umzingelt ist, sondern ganz im Gegenteil. Also dieser Krieg war ein maßgebliches Muster und eine Begründungsfloskel, um zu sagen, Aufrüstung ist notwendig. Interessant, deswegen habe ich jetzt diese Zahlen mitgebracht, ist, dass ja seit 2008 von der globalen Krise die Rede sein kann und auch immer noch die Rede ist. Die wurde benutzt, um dort zu sparen, wo es nur geringe Lobbys gibt, zum Beispiel beim Welternährungsprogramm. Das wurde mehr als halbiert, aber eben auch selbst von 2008 bis zum heutigen Zeitpunkt wurde nochmal die globalen Rüstungsausgaben erhöht. Das Militär redet zwar ständig von Sparen und dass nicht an der Sicherheit, wie das Militär das definiert, gespart werden kann, aber es hat seine Sparankündigungen noch längst nicht erfüllt. Und da kann ich alle auch nur auffordern, da genau hinzuschauen, weil ich sehe kein Sparen beim Militär. Und selbst wenn Sie 10% sparen, ist das noch längst weit über dem, was vor 10 Jahren Stand der Dinge war. Und dieser Stand der Dinge war aus meiner Sicht schlimm genug. Das heißt, damit hat man zumindest mal einen Profiteur identifiziert, wobei die Rüstungsunternehmen in der Zwischenzeit durchaus Angst haben, dass es ihnen an die Kragen geht. Sie trauern nach einem Jahrzehnt, einem goldenen Jahrzehnt der Rüstungsindustrie. Das war 10 Jahre Afghanistan-Krieg, dass das mit möglich gemacht hat, zusammen mit dem Irak-Krieg. Das Ergebnis des Ganzen war aus deutscher Sicht, dass es sich auch global etabliert hat, dass Deutschland ein militärischer Akteur ist. Und ich will keinen Werbeblock für den Spiegel machen. Man kann das auch im Internet lesen. Nichtsdestotrotz hat der Spiegel eine Möglichkeit, die ich nicht habe. Der Spiegel hatte offensichtlich die Möglichkeit, an Aufzeichnungen, interne Aufzeichnungen von vor 10 Jahren ranzukommen, also Aufzeichnungen, die Schröder das Kanzleramt gemacht hat. um nochmal zu rekonstruieren, wie es dazu kam, dass Deutschland so massiv im Afghanistan-Krieg mit dabei ist. Und aus diesen internen Memos im Kanzleramt geht ganz eindeutig hervor, dass die US-Regierung von der deutschen Regierung nicht gefordert hat, dass Deutschland sich militärisch beteiligt, dass es völlig gereicht hätte, so auch in dieser immanenten Struktur der NATO und der Militaristen völlig gereicht hätte, wenn es eine politische Unterstützung im Rahmen der NATO gegeben hätte. Klammer auf, Klammer zu, wenn Deutschland noch bezahlt hätte für die Militärunternehmen. Also es gab, das ist schön dokumentiert in diesem Spiegelartikel zu, als Deutschland in den Krieg zog, es gab keinerlei Anforderungen an Deutschland, sich militärisch zu beteiligen. Die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium, der Außenminister und der Kanzler wollten explizit eine deutsche Kriegsbeteiligung. Ich werde das jetzt nicht im Detail hier vorlesen, es soll nur also ein Lesehinweis sein. Schaut im Internet nach, es ist wirklich sehr eindrucksvoll, mit welchem großen Wunsch und Interesse die deutsche Regierung damals wollte, dass Deutschland sich als militärischer Akteur nicht nur im Balkan, wo sie sich ja schon etabliert hatten, sondern darüber hinaus als globaler militärischer Akteur zu etablieren. Das ist eng verknüpft mit einem Argumentationsmuster zu sagen, wenn Deutschland global Einfluss nehmen will, dann muss es global Verantwortung übernehmen und mit Verantwortung ist immer kriegerische Verantwortung gemeint. Eine seltsame Argumentationsfloskel, aber die hat sich so fast automatisch eingespielt. Und in diesem Kontext spielt dann auch Petersberg eine Rolle. Da, zu diesem Zeitpunkt 2001, Herbst 2001, war Washington sehr wichtig für die deutsche Außenpolitik. Vielleicht sagt manche Ischinger etwas. Der jetzige Leiter der NATO-Sicherheitskonferenz in München war damals Botschafter in Washington und war maßgeblich an dieser deutschen Außenpolitik mit beteiligt. Und es gab einen sehr engen diplomatischen Versuch, Deutschlands seine Rolle in diesem Afghanistan-Krieg zu finden. Und in diesem Spiegelartikel weiter ist dokumentiert, dass es ein Gespräch gab zwischen Harald Braun, das ist der deutsche Berater damalige deutsche Berater in der Botschaft, der deutschen Botschaft in Washington gewesen. Der hat sich mit Bushs Berater Salmay Khalilzad, den sich merken, der taucht nachher nochmal auf, auch lange Botschafter der USA in Afghanistan, hat sich mit ihm unterhalten, ob es ein US-Konzept gibt für die Post-Taliban-Zeit. Und Khalilzad sagte, nö, aber wenn ihr Ideen habt, her damit. Darauf hat sich die deutsche Botschaft ganz fleißig ans Konzeptpapier gesetzt und hat sich diese Konferenz in Petersberg ausgedacht. Und die Ausrichtung dieser Konferenz ist wieder Zitat in Bonn, reflektiert das breite Engagement Deutschlands, heißt es damals in einem Papier des Auswärtigen Amts, aber auch die unparteiische Rolle gegenüber allen Beteiligten. Interessanter Anspruch, ich glaube, niemand in Afghanistan teilt diese Einschätzung, dass Deutschland unparteiisch ist, aber das war also damals der Anspruch, wir als Deutschland haben eine neutrale Rolle, also richten wir die Petersberger Konferenz aus. Ziel war damals ein Zeitraum von 5 Jahren zu haben, in dem man 6,5 Milliarden, und das war zwar als global, nicht nur als deutscher Preis, sondern als globaler Preis 6,5 Milliarden ausgibt für den Wiederaufbau in Afghanistan. Wir wissen, dass es anders gekommen ist, dass wir 10 Jahre später immer noch nicht weiter sind und es wahrscheinlich wesentlich mehr verschlingt als 6,5 Milliarden, allein auf deutscher Seite wesentlich mehr verschlingen wird. Aber zentraler Punkt, weswegen Deutschland mitmachen wollte, war, Deutschland als globalen Akteur zu etablieren. Im Sinne von, wir können auch militärisch handlungsfähig sein und nicht nur militärisch, sondern auch diplomatische Konzepte ausarbeiten. Manche mag das an frühere Konferenzen in Deutschland erinnern, zum Beispiel die Afrika-Konferenz. Es hat sehr viele parallele Strukturen, dass eben nicht nur militärische, sondern auch zivile Konzepte ausgearbeitet und ausgehandelt werden. Im Jahr 2011, jetzt 10 Jahre später, setzt das im Prinzip diesen Charakter fort von 2001. Es geht wieder darum, sowohl militärisch die Zukunft Afghanistans zu bestimmen, wobei der Schwerpunkt, wie wir alle liegen, darauf auf der sogenannten afghanischen Lösung liegt, nämlich Afghanen den afghanischen Bürgerkrieg führen zu lassen, aber gleichzeitig eine zivile Struktur, eine Art Kolonialstruktur für die Zukunft zu schaffen, die weiterhin dem Westen Einflussmöglichkeiten gibt, aber den Preis für den Westen nicht mehr ganz so hoch macht. Es sind beteiligt Repräsentanten aus 90 Staaten, also so ungefähr der Hälfte der Welt, 63 Außenminister, unter anderem Hillary Clinton. Es werden außerdem die sogenannte Zivilgesellschaft eingeladen, auch wenn die Hand verlesen ist. Also Einzelne werden als solche geadelt und werden konsultiert. Das heißt, die haben nichts zu sagen, die sind eher schmückendes Beiwerk. Es werden auch Studenten auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung sich separat treffen. Also man versucht dem Ganzen ein ziviles Mäntelchen zu geben. Offiziell ist auch Hamid Karzai der Einlader. Allerdings sämtliche Gäste hat das Auswärtige Amt und die Bundesregierung ausgesucht. Aber offiziell ist Hamid Karzai der Einlader. Der Regierungsbeauftragte Steiner ist der Beauftragte für Afghanistan und Pakistan, hat sehr treffend gesagt, Bonn wird keine Friedenskonferenz sein. Also hier geht es nicht um Friedensplan für Afghanistan, aber eine Konferenz für den Frieden. Das ist Orwellsches Neusprech, was nichts anderes meint. Wir besprechen dort, wie wir einen endgültigen Sieg hinbekommen können, um am Ende dieser Befriedung dann vielleicht Frieden zu haben. Aber schlussendlich geht es tatsächlich um Befriedung. Aus deutscher Seite soll das die Bundeswehr umsetzen. Eine Bundeswehr, von der wir gerade nur hören, dass sie abgezogen werden soll. Fakt ist aber, früher nannte man sowas Neuordnung der Front, was die Bundeswehr macht. Sie ist dort nicht mehr, wo sie niemand hat, den sie bekämpfen kann, und sie wird dorthin umgruppiert, wo Kämpfe nötig sind. Was gerade beschlossen wird, ist keine friedlichere Zukunft für Afghanistan, sondern zumindest bis Ende 2014 extreme Zunahme von Kampfhandlungen. Weil sonst der gesamte Plan, den die NATO hat, nicht aufgehen wird, wenn diese Intensivierung der Kampfhandlungen nicht stattfindet. Die Bundeswehr wurde in den letzten 10 Jahren ganz konsequent genau für solche Kampfhandlungen umgerüstet, anders ausgebildet. Wehrpflichtige sind dafür nicht mehr nötig, weil Wehrpflichtige können nicht im Ausland eingesetzt werden. Das Geld, was für die Wehrpflichtigen notwendig ist, auch die Personalkapazitäten, sind ja nicht nur die 1 Milliarde, die die Wehrpflicht gekostet hat, sondern es gab ja auch Personal, Unterbringung und so weiter. Was für Wehrpflichtige vorgehalten werden kann, wird jetzt in den gesamten kriegsführungstauglichen Bereich der Bundeswehr umgebaut. Und die Bundeswehr, die zwar kleiner wird, wie man hier so ein bisschen ansatzweise sieht, kann aber mit diesen weniger Soldaten mehr Soldaten für den Auslandseinsatz zur Verfügung stellen. Das heißt, das ist quasi eine quantitative Schrumpfung, aber wenn man es aufs militärische Kerngeschäft sieht, eine qualitative Vergrößerung der Bundeswehr. Ihr stehen zukünftig mehr Soldaten zur Verfügung, die sie im Ausland einsetzen kann. Sie braucht dafür natürlich das Kanonenfutter, was ich hier nur kurz ansprechen will. Das ist das ist aus einer Werbeanzeige, die von der Bildzeitung bis zu S-Bahn-Höfen überall zu sehen ist, wo Menschen darauf hingewiesen werden können, vor allem, dass sie sich kurzfristig freiwillig verpflichten können, wozu dann immer der Auslandseinsatz gehört oder als Soldat auf Zeit. Berufssoldaten sind nicht mehr so erwünscht, die werden zu alt und sind dann nicht mehr brauchbar für den Auslandseinsatz. Aber so Soldaten auf Zeit, 4 bis 8 Jahre lang, die dann im zivilen Leben sind, sobald sie traumatisiert sind, das ist genau das, was die Bundeswehr will und wirbt massiv dafür und hat ihre Werbeetats entsprechend auch aufgestockt. Die Bundeswehr kriegt das alles zum Glück nicht so gut hin, wie sie das will. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe benannt, die Bundeswehr soll das Faustpfand der Bundesregierung sein, um einen größeren diplomatischen Einfluss zu haben. Es geht natürlich auch um Kontrolle einer strategisch wichtigen Region. Wenn man Afghanistan in den Mittelpunkt oder beinahe in den Mittelpunkt der Weltkarte nimmt, sieht man, wie wichtig diese Region ist. Zwischen China, Indien, Russland, in der Nachbarschaft zu vielen Öl- und Gasressourcen. Es ist klar, dass die Kontrolle Afghanistans einfach geostrategisch relevant ist, mal unabhängig davon, wie viele Ressourcen es in Afghanistan selbst gibt. Allerdings möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Plänen und der Annahme der NATO, was sie alles kann, und der Realität dieses Krieges. Und man ahnt fast, dass die NATO das schon selbst weiß. Jetzt kommt ein kurzer Werbeblock für eine Broschüre, die die IMI gemacht hat zu Afghanistan, Mobilisierung, das ist unser Titelbild. Es muss jetzt niemand verstehen, was hier zu sehen ist. Das ist von Stanley McChrystal, der damals NATO-Oberbefehlskommandierender in Afghanistan war, der 2009 sagte, wenn wir diese Grafik verstanden haben, haben wir den Krieg gewonnen. Man kann davon ausgehen, dass sie den Krieg nicht gewinnen. Sie verstehen diese Grafik auch nicht. Also wenn man das im Umkehrschluss sieht, das war eine gewisse Selbstironie dabei von der Überschätzung dessen, was die NATO denkt, dass sie tatsächlich kann. Sie wird zwar nicht die erste Großmacht oder die erste große militärische Akteur sein, der in Afghanistan scheitert, aber vielleicht vorläufig der letzte, was dann auch ganz gut wäre. Das Problem ist nur, wie wir die NATO dazu bringen, einzugestehen, dass sie verloren hat und nicht die Menschen in Afghanistan weiter den Blutzoll zahlen lässt. Was die Bundeswehr aber in diesem Kuddelmuddel, was sie nicht durchschaut, machen will, klingt für die Zukunft ziemlich katastrophal. Ich zitiere aus einem Brief, den der Verteidigungsstaatssekretär an den Verteidigungsausschuss geschrieben hat, vor ungefähr 7, 8 Tagen. Er schrieb, das Jahr 2012 soll aus militärischer Sicht in erster Linie für eine initiative und robuste Umsetzung der Transition genutzt werden. Das Militär-Neusprech. Das meint nichts anderes, also was unter robust zu verstehen ist, ist klar. Das weiß man in der Zwischenzeit bei Militärs. Das ist sowas wie beim Kunduz-Massaker über den Tanklastzügern Bomben abzuschmeißen. Initiativ bedeutet nichts anderes als präventive Kriegführung. Also Dörfer anzugreifen, Stellungen anzugreifen, ohne von ihnen angegriffen zu werden. Um so durch eine komplette Besiegung all derjenigen, die als Feinde identifiziert werden, Afghanistan doch unter Kontrolle zu bekommen. Ich denke, es wird der NATO nicht gelingen. Aber wie gesagt, der Weg dorthin wird mit einem hohen Blutzoll belastet sein, wenn es uns hier nicht gelingt, die NATO zu stoppen. Weiter aus diesem Brief, nach militärischem Erfolg, das ist meine Zusammenfassung, soll es eine moderate, militärisch verantwortbare und damit konditionierte Anpassung des militärischen Beitrags geben. Was nichts anderes heißt, die angekündigte Abzug oder Verringerung findet nur dann statt, wenn davor militärische Siege da sind. Das heißt, es ist kein Abzug, kein bedingungsloser Abzug, es ist kein überhaupt auch nur absehbarer Abzug im Angebot der Bundeswehr. Wenn die Bundeswehr gerade von Abzug redet, dann meint sie nur einen Abzug nach einem Sieg. Und da dieser Sieg nicht absehbar ist, ist die einzige Option, wie die NATO rauskommen kann, ist eben die afghanische Armee und die afghanische Polizei so hoch zu rüsten, dass sie einen Bürgerkrieg hinterlässt, wenn sie den ganz gehen muss. Oder der Plan der NATO, den sie hat, ist nicht komplett zu gehen, sondern 50.000 sogenannte Militärberater und Ausbilder zurückzulassen und damit das Land weiterhin unter Kontrolle zu haben. Es gibt also von der NATO momentan kein einziges Angebot, das sagt, wir wollen gehen. Diese Forderung muss deswegen bleiben und wir dürfen uns nicht einlullen lassen und müssen eben auch dafür sorgen, dass in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, dass momentan von keinerlei Abzug die Rede ist. Das Ganze ist klar, hat natürlich noch mehr Interessen, die die NATO verfolgt. Eine der Interessen findet man zum Beispiel in den Tiefen Afghanistans. Das ist auf der Homepage der afghanischen Regierung zu finden, beim den zuständigen Behörden für Mining, also für den Minensektor. Afghanistan ist reich, ist sehr reich. Das hat die Öffentlichkeit in den letzten Jahren doch langsam erreicht, dass dieses Land nicht nur geostrategisch interessant ist, sondern auch aufgrund seiner Rohstoffe interessant ist. Unter anderem wegen Lithium, also eine Kupferverbindung, die in Afghanistan wohl in der Größenordnung da ist, die in keinem anderen Land dieser Welt vorhanden ist. Und gerade für die Zukunft werden Speichertechnologien immer wichtiger sein. Möglicherweise, wenn es um Solarenergie geht und deren Zukunft noch wichtiger sein als Öl und Gas perspektivisch. Interessanterweise haben die Ausschreibung für die Ausbeutung des Lithiums die Chinesen gewonnen, die keine Kriegspartei sind in Afghanistan. Insgesamt kann man sich fragen, wer profitiert eigentlich davon, dass Afghanistan zu einer komplett neoliberalen Wirtschaft gemacht worden ist, also von Deutschland verschrieben, neoliberale Wirtschaft umstrukturiert worden ist. Dazu gehören dann so übliche Verdächtige wie Siemens, aber eben auch japanische Unternehmen, britische Unternehmen, arabische Unternehmen, türkische Unternehmen, US-amerikanische Unternehmen. Man kann nicht so eindeutig sagen, dass nur die Kriegsparteien davon profitieren, sondern wenn man das alles in allem sieht, dann ist es so, dass die deutsche Wirtschaft ein kleines Zubrot aus Afghanistan bekommt. So Unternehmen wie DHL, was schon allein aufgrund der Kriegslogistik viel verdient vor Ort. Aber diejenigen, die gerade die meisten Verträge machen können, sind die chinesischen Unternehmen, wozu unter anderem die China National Petroleum Corporation gehört. Was, ich habe vorher gesagt, man möge sich Salmay Khalilzad merken, der in der Zwischenzeit wieder in seinem Erstberuf als Lobbyist für Ölunternehmen arbeitet, der versucht hat, für mehrere britische Ölunternehmen Ölkontrakte zu bekommen in Afghanistan und jedes Mal gescheitert ist, so wie andere US-amerikanische Unternehmen auch gescheitert sind bei Ölkontrakten oder sonstigen interessanten Bodenschätzen in Afghanistan und in der Zwischenzeit die NATO vor dem fatalen, für sie fatalen Phänomen steht, dass die Ölquelle, die deswegen zum Verkauf steht, weil die NATO dort Krieg geführt hat, dass diese Ölquelle von den Chinesen, die diesen Krieg nicht geführt haben, ausgebeutet werden. Und bei dem letzten dieser Verträge beschwerte sich dann Salmay Khalilzad, das wäre total unfair, dass Chinesen hätten ja ein Staatsunternehmen, da könnte ein privaten Unternehmer überhaupt nicht mit konkurrieren. Die Chinesen haben deswegen den Zuschlag bekommen, weil sie 15% des Öls als Gebühren für die Afghanen abgeführt hätten oder jetzt auch werden und 30% an Gewerbesteuern bezahlen werden. Das heißt immerhin so ein Return für Afghanistan von 45%. Was nicht ganz schlecht ist im internationalen Kontext. Und die britischen Unternehmen und die australischen Unternehmen eben sagen, nee, da können wir gar nicht mithalten. Wozu haben wir hier eigentlich auch Krieg geführt? Und dann dachte ich, das ist nur eine US-amerikanische Auseinandersetzung, dass sich die US-Amerikaner beschweren, sie bomben den Weg frei und andere profitieren davon. Die gleichen Töne hört man aber seit ungefähr 2 Monaten hier von der FDP, zum Beispiel von Elke Hoff, die sich ebenfalls beschwert, das wäre total unfair. Und diejenigen müssten doch davon profitieren, die hier Krieg geführt haben und den Preis quasi bezahlen für die Freischießen dieser Märkte. Ich erwähne das nur deswegen, wenn man daran sieht, dass Kriegsziele, die sich irgendwelche Militärbündnisse machen, keineswegs immer so umgesetzt werden können, wie sie sich das gerne vorstellen. Und das hat immerhin etwas. Also von mir sowas wie Schadenfreude. Nichtsdestotrotz, China ist ein Staatskapitalismus. Es ist auch ein kapitalistisches Land. Das heißt, wir sollten uns nicht auf der sicheren Seite führen, dass das schon alles gut wird in Afghanistan. Relativ vieles läuft katastrophal. Auch im wirtschaftlichen Bereich. Die staatlichen Unternehmen werden privatisiert. Viele sind schon privatisiert, was für die Menschen, gerade wenn es um die Versorgung mit Strom und Gas und Verkehrsinfrastruktur angeht, ein großes Problem darstellt. Jetzt komme ich langsam zum Ende meiner Ausführung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass all diese Versuche, also die Wirtschaft zu kontrollieren, klappt relativ schlecht. Dass die Sicherheitssituation zu kontrollieren, klappt ebenfalls extrem schlecht. Was man unter anderem in den Toten, die dieses Land jedes Jahr erstens selber zu beklagen hat, dafür habe ich keine Statistik mitgebracht, weil es unglaublich schwierig ist zu sagen, wie viele tote Afghaninnen und Afghanen es gibt, aber eben auch die Toten, die die NATO zu beklagen hat, die wahrscheinlich in diesem Jahr noch bei 3.000 ankommen werden. Und dann gibt es einen Faktor von 1 zu 10, dass es ungefähr 30.000 sein werden, die verletzt sind, entweder körperlich oder seelisch verletzt sind. Und es ist klar, wenn es einen solchen hohes Preisschild gibt, was auch hierzulande, was in den NATO-Ländern bezahlt wird, dass das nur funktioniert, wenn Dinge wieder hervorgeholt werden, bei denen ich zumindest dachte, die wären vorbei, nämlich einen neuen Pathos in dem, wie Außenpolitik verkauft wird. Das ist aus der Imagebroschüre der Bundeswehr. Wir kennen alle dieses wir.dienen.deutschland. Mit dem die Bundeswehr in der Zwischenzeit wirbt. In dieser Imagebroschüre Beruf trifft auf Berufung ist schon mal ganz klasse, damit Bundeswehr zu werben. Aber ich lese einfach mal vor, wenn man sich das kaum vorstellen kann. Wir dienen einer guten Sache, unserer Verfassung, freiwillig und überzeugt. Dafür, dass wir in Frieden leben können, treu und tapfer. Für die Achtung der Menschenrechte, klug und ehrenvoll. Für ein selbstbestimmtes und freies Leben, individuell und kreativ. Die reden von der Bundeswehr. Das ist, fand ich schon fast kreativ, sowas zu formulieren. Eine Institution, die Befehle und Gehorsam braucht, dann von individuell und kreativ zu reden. Aber okay. Für Deutschland selbstbewusst, professionell, auch unter Einsatz unseres Lebens. Und dann oben, darum dienen wir für Einigkeit und Recht und Freiheit und übernehmen Verantwortung in Europa und der Welt. Relativ krude, dass das Ganze unwidersprochen passiert, dass wir Medien haben, die da nicht sagen, halt, Achtung, das kennen wir schon, bitte hier stopp, macht diese Propaganda nicht weiter. Das finde ich absolut erschreckend und erschreckt mich eigentlich noch mehr, als dass es die Bundeswehr versucht. Es ist ja schon fast natürlich, dass die Bundeswehr versucht, auf diese Art und Weise Unterstützung zu bekommen. Dass der öffentliche Aufschrei so gering ist, ist das, was mich wesentlich mehr erschreckt. Und ich will damit enden, dass ich aus einer Rede noch zitiere unseres aktuellen Verteidigungsministers, den ich für den gefährlichsten unserer allerletzten Verteidigungsminister halte, weil er relativ wenig Aufhebens macht, weil er sehr sachlich, sehr präzise, genau auf etwas zuarbeitet, nämlich das Ziel, die Bundeswehr komplett an Auslandseinsätzen auszurichten. Und was er will, sagt er ganz genau, das kann man alles nachlesen, dass er bei einem ressourcenabhängigen Land, einem Hochtechnologiestandort und unserem rohstoffarmen Exportnation es unglaublich wichtig ist, einen freien Zugang zum Welthandel zu haben, sowie freien Zugang zu hoher See und dann an anderer Stelle zu Wasser, zu Land und in der Luft. Und ich glaube, was dringend notwendig ist, ist, dass wir ein klares Symbol dagegen setzen und sagen, wir sind nicht einverstanden mit dieser Bundeswehr, mit der Ausrichtung dieser Bundeswehr. Wir sind nicht einverstanden mit der Bundeswehr als solches. Wir sind nicht einverstanden mit der Kriegspolitik, mit der Politik im Rahmen der NATO und erst recht mit dem, was in Petersberg in Bonn passieren wird. Dankeschön.